Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich starte heute mit einem Witz. Ein Anleger fragt seinen Anlageberater: Ist jetzt wirklich all mein Geld weg? Aber nein, das Geld ist doch nicht weg, sagt der Anlageberater. Es gehört jetzt einfach nur jemand anderem. Letzte Woche habe ich über Geld gepredigt und wir sind hineingestartet in dieses Thema, ja, über das man vielleicht nicht so viel spricht oder nicht so gerne spricht, aber das ein wichtiges Thema unseres Lebens ist und auch ein wichtiges Thema unserer Nachfolge Jesu gegenüber ist. Und wir haben hineingeschaut in Matthäus 6, das hat Samuel heute Morgen auch schon zitiert, wo Jesus über Geld redet. Und wo er sagt, da wo unser Reichtum ist, da wird auch unser Herz sein. Das, was uns besonders wichtig ist, da wo wir uns Schätze sammeln, da hängen wir auch unser Herz dran. Und deswegen sollen wir unseren Reichtum nicht auf dieser Erde haben, damit wir unser Herz nicht zuerst an diese Erde hängen. Wir sollen unseren Reichtum im Himmel bei Gott haben, damit wir unser Herz zuerst an Gott hängen. Und Jesus wird da sehr klar und sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht, wie Samuel es auch gesagt hat, ihr könnt nicht Gott oder dem Geld, dem Mammon dienen. Ihr müsst euch entscheiden, Leben für Geld oder Leben für Gott. Das ist sehr herausfordernd. Aber gleichzeitig ist in dem Text auch der Zuspruch Gottes, wo Jesus sagt, ihr könnt mir und ihr könnt dem Vater im Himmel vertrauen. Denn ich will euer Versorger sein. Jesus zeigt auf die Vögel und nimmt die Vögel als Bild, wie sie so schwerelos durch die Luft gleiten, wie sie keine Vorratslager haben, wo sie sich ihr Geld ansammeln. Und trotzdem versorgt Gott sie mit dem, was sie brauchen. Und genauso möchte Gott unser Versorger sein und uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Und ich möchte heute an diese Predigt von letzter Woche etwas anknüpfen und ein bisschen mehr ins Detail gehen, in die Tiefe gehen und auch in die Praxis gehen, ganz praktisch. Was, ja, wünscht sich denn Gott von uns im Umgang mit Geld? Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Meins oder Seins. Bin ich ein Eigentümer oder bin ich ein Verwalter? Und zu Anfang möchte ich gerne mit euch hineinschauen in das Buch Maleachi, das letzte Buch im Alten Testament, in das Kapitel 3, die Verse 6 bis 8. Und ich lese einfach mal vor. Denn ich bin der Herr und ich habe ich nicht geändert. Und ihr Nachkommen Jakobs, seid immer noch Jakobs Nachkommen. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich euch zuwenden, spricht der allmächtige Gott. Doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ihr habt mich beraubt. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich beraubt? Mit und den Abgaben. Gott beschwert sich beim Volk Israel durch den Propheten Maleachi. Gott spricht zu Maleachi und gibt Maleachi den Auftrag, einem Propheten diese Worte Gottes, dieses Reden Gottes weiterzugeben an sein Volk. Und Gott beschwert sich über das Verhalten. Und worüber beschwert er sich? Er beschwert sich darüber, dass das Volk Israel ihn beraubt hat. Wie hat das Volk Israel ihn beraubt? Hat es irgendwie, ist es in den Himmel gegangen und hat Gott sein Geld weggenommen? Natürlich nicht. Er sagt, ihr habt mich beraubt, weil ihr mir nichts abgegeben habt. Aber das Geld gehört doch ihnen. Sie müssen es doch nicht abgeben. Ist es nicht ein bisschen übertrieben, dann von einem Raub zu sprechen? Raub an Zehntem und Raub an Abgaben, so sagt Maleachi. Gott hatte mit Israel in der Wüste am Berg Sinai einen Bund geschlossen. Und Bund, das ist so ein schönes biblisches Wort, aber Bund, das ist auch einfach ein Vertrag. Gott hat mit Israel einen Vertrag geschlossen. Und wenn man einen Vertrag abschließt, dann ist es in der Regel so, dass beide Seiten gewisse Verpflichtungen eingehen. Zum Beispiel, man macht einen Hauskaufvertrag, die eine Seite verpflichtet sich, das Haus zu übergeben und die andere Seite verpflichtet sich, Geld zu übergeben. Und dann ist es ein Vertrag. Und Gott hat mit Israel einen Vertrag geschlossen. Und dieser Vertrag war, Gott gibt ihnen ein Land. Gott gibt ihnen seinen Segen. Gott lässt sie wachsen und gedeihen. Gott versorgt sie mit Ernte. Gott schützt sie. Gott ist bei ihnen. Er wohnt unter ihnen. Er ist für sie da. Er ist ihr Gott. Das war Gottes Seite. Doch auch das Volk Israel hatte eine Seite. Ihr Auftrag war es, sich an Gottes Ordnungen und Gebote zu halten. Natürlich ganz bekannt die 10 Gebote, aber auch viele andere Gebote, wie zum Beispiel finanzielle Themen. Und eins davon war, dass das Volk Israel 10% von allem, was es hat und einnimmt, an die Leviten und somit an Gott abgibt. Die Leviten waren verantwortlich für alles, was rund um den Tempel Gottes passiert ist. Und die Leviten, die mussten auch wieder 10% abgeben. Die mussten nämlich 10% von dem, was sie bekommen haben, weitergeben an die Priester, die für den Kerngottesdienst im Tempel verantwortlich waren. Doch es war nicht nur dieser Zehnte, den das Volk Israel abgeben musste. Es gab darüber noch hinaus, was hier Abgaben genannt wird oder wörtlich oder alt ausgesprochen, Hebopfer, wo das Volk Israel noch zusätzlich zum Zehnten besondere Dinge Gott abgegeben hat. Zum Beispiel war im Bund am Berg Sinai festgehalten, dass jedes männliche erstgeborene Tier Gott gehört. Und immer wenn ein Muttertier sein erstes männliches Kind bekommen hat, gehörte das Gott und wurde den Leviten oder dem Tempel übergeben oder durch eine entsprechende Bezahlung in Geld ausgelöst. Aber nur, wenn das Tier wirklich ein fehlerloses Tier war, wenn es gesund war, wenn es kräftig war. Denn die Regel war, das, was wir Gott geben, unseren Zehnten, unsere Opfer, das ist nicht das, was wir am Ende übrig haben. Das ist nicht das Schlechte, was wir selber nicht mehr brauchen. Sondern das ist das Erste. Das ist das Beste. Und das geben wir Gott. Und das war ja der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Doch das Volk hat sich offensichtlich nicht daran gehalten. Sie haben Dinge davon für sich behalten. Und Gott nennt Raub. Gott nennt das Betrug, sagen andere Übersetzungen. Und was bedeutet das? Und das ist mein erster Punkt. Gott beansprucht 10% unseres Einkommens für sich. Das wird uns hier in Maleachi sehr deutlich nahegelegt. 10% von all dem, was unser Einkommen ist, beansprucht Gott für sich. Und dann müssen, wenn wir den Text ernst nehmen, können wir nicht sagen, Gott wünscht sich, dass wir ihm das geben und, oh, ihr seid so nett, ihr gebt mir 10% ab. Sondern Gott beansprucht das. Gott sagt, ja, das gehört mir. Und zwar nicht irgendwelche 10%, sondern das Erste und Beste. Und ich kann nur von mir persönlich sagen, für mich bedeutet das, ich möchte am Anfang jeden Monats oder am Ende, je nachdem, wann mein Gehalt gekommen ist, zeitnah nachdem mein Gehalt gekommen ist, 10% meines Geldes, meines Einkommens an Gott weitergeben. Und ich habe mich entschieden, weil ich in der Bibel sehe, dass es das Erste und das Beste sein soll, auch 10% von meinem Bruttogehalt zu geben. Nicht zu sagen, ja, ich warte erst, bis die Krankenversicherung abgezogen ist und diese Versicherung und hier und dort und dann gucke ich mal, sondern 10% von dem, was ich bekomme, Gott abzugeben. Und ich mache das auch per Dauerauftrag, nicht damit am Ende des Monats nichts mehr übrig ist und ich nichts mehr geben kann, sondern gleich am Anfang 10% gehören Gott. Und das ist für mich auch aus meiner Sicht zumindest und aus biblischer Sicht eigentlich kein Opfer. Denn Opfer ist alles, was ich darüber hinausgebe. Was ich gebe aus einer Haltung, da ich bin gesegnet und ich möchte noch mehr abgeben. Aber das ist etwas, was Gott, wenn wir zu ihm gehören, so verstehe ich die Bibel, für sich beansprucht. Als Gemeinde prüfen wir das nicht. Ja? Ich werde euch niemals anrufen, ey, ich habe auf dem Konto ausgesehen, du hast deinen Zehnten nicht gegeben, lass uns mal reden. Ich werde auch nicht anrufen, wie bitte, du hast nur 200 Euro gegeben, du verdienst auch bestimmt mehr als 2000. Lass uns mal darüber reden. Nein, Das ist freiwillig. Wir sind eine Freikirche. Bei uns gibt es keine Kirchensteuer. Ich will tatsächlich gar nicht wissen, wer von euch seinen Zehnten bezahlt und nicht. Weil ich möchte mein Herz davon frei halten. Und ich befürchte, wenn ich sehen würde, dass manche Leute, die in der Gemeinde sehr viel ihre Meinung sagen, aber nichts geben, dann würde ich dann vielleicht irgendwas in mein Herz haben, was ich nicht haben will. Ich möchte das tatsächlich eigentlich nicht wissen. Aber ich möchte trotzdem biblisch darüber lehren. Und ich sehe hier in der Bibel, dass Gott 10% unseres Einkommens für sich beansprucht. Und jeder Einzelne muss mit Gott ausmachen, wie er damit umgeht, mit diesem Anspruch, den Gott stellt. Ich möchte gerne weiterlesen ab Vers 9. Als Folge dessen, dass sie ihren Zehnten quasi nicht geben, sagt Gott: Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich beraubt oder betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um die Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Herr. Gott sagt ganz klar, dass er die finanzielle Untreue, den finanziellen Raub, wie Leachis beschreibt, bestraft und Israel deswegen seinen Segen entzieht oder entzogen hat. Aber wenn sie umkehren und wenn sie wieder anfangen, den vollen zehnten Teil, wie es hier beschrieben wird, Gott zu geben, wird ihnen ein großer Segen versprochen. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde, sagt Maleachi. Gott verspricht seinen reichen Segen, wenn wir treu sind und die ersten 10% von dem, was wir haben, an Gott abgeben. Und darüber hinaus sagt er noch: Euretwegen werde ich den Fresser ist eine Heuschreckenart, bedrohen. Also Gott sagt sogar, er wird zusätzlich zu seinem Segen, den er gibt, auch noch Schutz geben. Ja, und ich glaube, vieles in unserem Leben haben wir nicht in der Hand. Wir alle brauchen Gottes Segen, wenn wir, was weiß ich, in unserem Job, dass es dort gut läuft. In unserer Wohnung, dass wir nicht zu viel Miete zahlen. In unserem Haus, wenn wir vielleicht ein Haus bauen. Am Anfang ist es immer schwer zu sagen, was das Haus kosten wird, weil so viele Unwägbarkeiten da sind. Und in so vielen Dingen haben wir finanzielle Themen, zumindest ich, nicht in der Hand. Und ich finde es so gut zu wissen, ey, Gott ist da an meiner Seite und Gott schützt mich in meinen Finanzen. Und das verspricht er, wenn wir sagen, dass wir ihm treu unsere 10% abgeben. Und dann sagt er sogar diesen Satz: Prüft mich doch. Eine sehr ungewöhnliche Aussage. Das sagt Gott selten in der Bibel. Aber offensichtlich sagt er das gerade bei diesem Thema Finanzen. Gerade dort, wo es uns vielleicht manchmal schwerfällt, auf Gott zu vertrauen, weil wir irgendwie denken, ja, ich muss doch das für mich behalten, damit ich genug habe. Und gerade dort sagt Gott: Prüft mich doch. Fangt doch einfach an. Seid doch einfach mutig. Gebt doch mal 10% ab und guckt, ob es immer noch langt. Guckt, ob ihr nicht trotzdem gut davon leben könnt. Und vielleicht sogar, und Gott sagt nicht nur vielleicht sogar, am Ende mehr dabei rauskommt. Ja, das ist biblische Mathematik. Ich habe euch immer eine Formel mitgebracht. Biblische Mathematik. X minus ein Zehntel X ist größer X. Gott sagt, dass wenn wir von all dem, was wir bekommen, 10% abgeben, wir am Ende mehr haben werden. Dass derjenige, der bereit ist, Gott abzugeben, ein treuer Verwalter zu sein, am Ende mehr hat als der, der alles für sich selbst behält. Ich habe mein Buch gelesen, das Jenseits der Wälder heißt. Das ist so ein Buch über so einen Indianermissionar. Und der hat quasi den Indianern das Evangelium gebracht. Und eine der Geldquellen der Indianer war der Transport von Fellen. Also sie haben erstmal Tiere gejagt, dann haben sie die Felle quasi abgezogen und dann mussten sie die Felle transportieren an einen anderen Ort, weil sie so in abgelegenen Gebieten gelebt haben und der einzige Transportweg waren die Flüsse. Und die wurden von der Gesellschaft, die die Felle abgekauft hat, quasi auf Akkord bezahlt. Umso früher im Jahr sie die Felle abgeliefert haben, umso mehr Geld haben sie bekommen. Umso später im Jahr sie die Felle abgegeben haben, umso weniger Geld haben sie bekommen. Und die Folge war, dass die Indianer mit ihren Kanus Tag und Nacht durchgepaddelt sind, bis zur Erschöpfung, bis manche beim Paddeln gestorben sind, um irgendwie die Felle möglichst früh an diese Firma zu bringen, damit sie möglichst viel Geld für ihre Felle bekommen. Tag und Nacht, wochenlang. Und deswegen hat der Indianermissionar ihnen gesagt, wisst ihr, in der Bibel ist ein Prinzip beschrieben, 6 Tage sollst du arbeiten, 1 Tag sollst du ruhen. Und ich möchte euch herausfordern, diejenigen, die an Jesus geglaubt haben, lasst doch mal 1 Tag in der Woche Pause machen. Und sie haben gesagt, nein, das können wir nicht, dann sind die anderen Indianer schneller als wir und dann kriegen wir weniger Geld für unsere Felle. Und er hat gesagt, lasst euch bitte 1 Jahr drauf ein, wir machen ein Wettrennen. Die Indianer, die 7 Tage durchpaddeln und die Indianer, die 6 Tage paddeln und 1 Tag Pause machen. Und dann schauen wir mal, wer schneller ist. Und am Ende waren die schneller, die 1 Tag Pause gemacht haben. Sie haben sich an ein göttliches Prinzip gehalten, 1 Tag in der Woche sich Zeit zu nehmen für Gott. 1 Tag in der Woche nicht ans Geld zu denken, sondern an Gott zu denken. Und Gott hat das gesegnet und im Endeffekt waren sie schneller. Ich meine, heutzutage kann man auch sagen, ja, medizinisch ist nicht klug für deinen Körper. Wenn du Tag und Nacht arbeitest, du brauchst mal eine Pause, dann ist dein Körper auf lange Sicht viel leistungsfähiger. Aber sie haben sich daran gehalten und Gott hat es im Endeffekt vermehrt. Im Endeffekt waren sie an 6 Tagen schneller, als sie an 7 gewesen wären. Und ich glaube, genau das gleiche Prinzip gilt hier, was unsere Finanzen betrifft. Wenn wir 10% abgeben, so sagt es Gott in der Bibel, wenn wir 10% an Gott abgeben, haben wir am Ende selbst mehr übrig. Und ein interessanter Nebengedanke, wo ich jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten möchte, ist, dass hier auch steht, gib die 10% komplett in das Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Das Volk Israel wird aufgefordert, diese 10% komplett in den Tempel zu geben. Und ich erlebe manchmal, dass Menschen auch so sagen, klar gebe ich meinen Zehnten, aber dann, ja, ich gebe 5% hierhin, 3% dorthin, 2% dahin, je nachdem, was mir gerade gefällt. Ja? Und ich sehe das hier nicht so. Ich empfinde das so, ich würde da nicht eine unbedingte 100%ige Lehre draus machen, aber ich möchte auch sagen, dass ich so verstehe und auch selbst so sage, 10% gebe ich in die Gemeinde. Weil das ist für mich das Haus Gottes vor Ort. Und wenn ich dann darüber hinaus Missionswerke unterstütze, Missionare unterstütze, mildtätig bin, das mache ich, dann ist das zusätzlich, dann ist das ein Opfer, was ich gebe. Aber dann ist das zumindest, so verstehe ich den Text und so lebe ich das, nicht mein eigener Zehnter. Vielleicht denkst du jetzt, sind wir denn noch im Alten Testament? Wir leben doch im Neuen Testament, wir leben doch im Neuen Bund. Muss das denn im Neuen Testament immer noch sein? Wir sind doch nicht mehr unter dem Gesetz. Und ja, absolut, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Doch lass uns mal reinschauen in Matthäus 23, Vers 23, was Jesus dazu sagt. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den 10. Teil abzugeben. Ich glaube, wörtlich steht da, ihr verzehntet den Dill und die Minze, also so die Kräuter, die so im Garten wachsen, geben sie noch 10% in den Tempel ab. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Hä? Warum führst du jetzt diesen Bibelvers auf, Martin? Da steht doch genau, dass es eigentlich nicht so wichtig ist, von diesen kleinen Dingen den 10. zu geben. Aber was sagt Jesus dann? Ihr sollt den 10. geben, gewiss. Aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Jesus beschwert sich, dass die Pharisäer nicht barmherzig sind, dass sie sich nicht um die Menschen kümmern, aber sehr, sehr, sehr akkurat bei ihrem 10. sind. Und dann sagt er aber, ihr sollt das eine tun und das andere nicht lassen. Und ich habe das Gefühl, wir sind manchmal die umgedrehten Pharisäer. Ja, Barmherzigkeit ist wichtig, Menschen helfen ist wichtig, aber den Zehnten, ja, das muss man nicht so genau nehmen. Das ist ja Altes Testament. Aber wenn ich hier Jesus richtig verstehe, dann sagt er, ja, Barmherzigkeit. Menschen lieben, das ist viel wichtiger als der Zehnte. Und trotzdem solltest du den Zehnten geben. Und trotzdem ist das Jesus wichtig. Und das Zweite, was mir, wenn ich so an diese Frage denke, muss ich denn heute im Neuen Testament immer noch meinen Zehnten geben? Dann glaube ich ehrlich gesagt, dass das die falsche Frage ist. Ich glaube, meine Frage sollte nicht sein, muss ich denn im Neuen Testament immer noch 10% an Gott abgeben? Ich glaube, ich sollte mich eher fragen, warum sollte ich es nicht tun? In 1. Korinther 4, Vers 7 steht, alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigenes Verdienst? Oder Jakobus 1, Vers 17, wir haben es vorhin im Lied gesungen. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Alles Gute, was wir haben, kommt von Gott. Jeder Besitz, den du hast, hättest du nicht, wenn Gott dich nicht beschenkt hätte. Jeder Atemzug, den du tust, kannst du nur tun, weil Gott dir das Leben geschenkt hat. Jede Fähigkeit, das, was du gut kannst, das, womit du dein Geld verdienst, kannst du nur tun, weil Gott dich nach seinem Ebenbild als kreativen, klugen, gestalterischen Menschen geschaffen hat. Jeder Sonnenaufgang ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Alles Gute, was wir haben. Und ganz besonders die Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann, ist ein Geschenk Gottes. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Warum fällt es uns dann so schwer, Gott 10% abzugeben? Wenn doch alles, was wir haben, sowieso von ihm kommt. Wenn alles, was wir haben, er uns geschenkt hat. Ich glaube nicht, dass Gott unseren zehnten Teil wirklich braucht. Aber ich glaube, dass Gott den zehnten nutzt, um unser Herz zu prüfen. Hängt unser Herz am Geld? Oder hängt unser Herz an Gott? Und wenn es uns so schwer fällt, 10% abzugeben, dann ist das vielleicht ein Indiz, dass unser Geld, so wie Samuel es vorher beschrieben hat, doch noch mehr als wir denken, auch am Geld hängt. Und ich glaube, der Zehnte hilft uns, niemals zu vergessen, wo unser Reichtum wirklich ist. Doch das Neue Testament, das geht sogar noch weiter. 1. Korinther 6, Vers 19, ja, da steht eine falsche Bibelstelle, es ist nicht Vers 9, sondern Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Ihr gehört nicht euch selbst, denn ein Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen. Er ist Mensch geworden, der ewige Gott, der Mensch geworden ist. Und er ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat sein Leben gegeben für uns. Er hat sich 100% bedingungslos vollständig hingegeben. Er hat sich erniedrigt. Er hat sich gedemütigt. Er hat sich klein gemacht für uns. Und wenn wir daran glauben, schreibt die Bibel das, dass wir unser Leben in seine Hand legen. Dann geben wir unser Leben Gott. Dann erkauft er uns durch sein Blut. Dann bezahlt er die Strafe, den Preis, den wir als Folge für unsere Fehler eigentlich hätten zahlen müssen. Dann gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern Jesus. Und deswegen sind wir als Christen keine Eigentümer, sondern Verwalter, weil wir eigentlich uns selbst gar nicht mehr gehören, weil wir Gott gehören. Und wenn ich etwas kaufe, ein Haus kaufe, dann kaufe ich auch alles, was da drin ist. Wenn ich ein Auto kaufe, dann sind die Sitze mit dabei. Ja, dann kann ich die Sitze nehme ich aber raus. Und wenn ich mein Leben Gott gebe und wenn ich sage, ich gehöre jetzt Jesus, dann ist es schwierig zu sagen, ja, ich gehöre Jesus, aber mein Besitz nicht. Der gehört weiterhin mir. Als Christ bin ich kein Eigentümer, sondern ein Verwalter. Denn ich gehöre Jesus. Als Eigentümer stelle ich mir folgende Frage. Na, soll ich von meinem Geld etwas abgeben? Ich weiß nicht, ein klein bisschen davon könnte ich vielleicht Gott abgeben. Als Verwalter habe ich ein ganz anderes Denken. Als Verwalter denke ich, wenn Gott mir so viel anvertraut hat und alles, was ich habe, eigentlich sein Geschenk ist und ich selbst ihm gehöre, dann ist es doch eigentlich selbstverständlich, dass ich die 10%, die er haben will, ihm auch schön regelmäßig abgebe. Und so möchte ich uns fragen, denken wir wie Eigentümer oder denken wir wie Verwalter? Und ich weiß, das ist herausfordernd und das fordert auch mich heraus, weil wir hängen an dem, was wir haben. Das sagt ja auch Jesus, da wo euer Reichtum ist, da ist euer Herz. Aber ich kann nur sagen, ich selbst gebe mir zumindest Mühe, das zu leben. Ich predige nicht, was ich nicht selbst von mir erwarte. Und was mir auf jeden Fall hilft, ist immer zu wissen, Jesus gibt mir so, so, so viel mehr. Viel mehr als die kleinen 10%, als das, was ich ihm gebe, gibt er mir. Mein Leben, Frieden im Herzen, der mit Geld nicht zu bezahlen ist. Freude jeden Tag neu. Zuversicht, weil ich weiß, das Beste liegt noch vor mir. Hoffnung, Sinn, Glück, Liebe, all das, was im Leben wirklich zählt, kann man sich mit Geld nicht kaufen. All das, was im Leben wirklich zählt, kann nur Gott mir geben. Und so möchte ich aus Dankbarkeit für das, was er mir gibt, gerne ihm das abgeben, was er erwartet, als der, der mir sowieso alles geschenkt hat. Meins oder seins? Das ist die Frage. Und ich verstehe das so, dass Gott sagt, wenn ihr mir gehört, dann seid ihr Verwalter und keine Eigentümer. Und ich wünsche mir immer mehr in meinem Leben auch so zu denken. Wenn ich die Dinge anschaue, mein Auto, mein Haus, mein Besitz, zu denken, Martin, du bist ein Verwalter. Und alles, was du hast, ist ein Geschenk Gottes. Und lerne Stück für Stück als ein Verwalter zu denken und als ein Verwalter zu handeln. Nicht als ein Eigentümer, der immer mehr für sich selbst anhäufen muss, der seinen Reichtum vergrößern muss, sondern als ein Verwalter, der Gottes Reichtum vergrößert, der Gottes Ehre den größten Wert beimisst. Das ist mein Wunsch für mein Leben. Und ich glaube, wenn wir so leben, dann erstens wird Gott uns reich beschenken. Zweitens befreit es uns, weil wir wissen, im Endeffekt gehört alles Gott und ich vertraue auch auf Gott. Und drittens, ja, erinnert, hängen wir unser Herz dann nicht an Geld, sondern hängen unser Herz an Gott. Und wenn wir unser Herz ans Geld hängen, dann macht es uns letztlich unfrei, dann bindet es uns, dann nimmt es uns etwas. Aber wenn wir unser Herz an Gott hängen, dann kann er uns Freiheit schenken. Und Freude und Frieden. Ich möchte gerne beten. Gott, ich danke dir, ja, für die vielen, vielen Dinge, die du mir schenkst. Herr, für ein schönes, warmes Bett. Hier ist es gerade kalt, aber ich weiß, zu Hause habe ich ein warmes Zuhause. Ich weiß, jeder Atemzug ist ein Geschenk von dir. Ich weiß, ich habe eine Ewigkeit in der Herrlichkeit vor mir, wo jede Träne abgewischt werden wird, wo ich keinen Mangel mehr haben werde. So viel Gutes schenkst du mir, mehr als ich erfassen und verstehen kann. Und ich wünsche mir für mich selbst und für unser aller Leben, Herr, dass wir lernen, das, was wir haben, unseren Besitz, immer mehr mit deinem zu sehen. Und zu erkennen, dass letztlich alles von dir kommt und dass wir selbst dir gehören. Und dass du uns Gnade gibst, Nicht aus Druck heraus, nicht aus Zwang heraus, nicht aus Gesetzlichkeit heraus, sondern aus Freude und Dankbarkeit und Liebe dir gegenüber, eine Freiheit in den Finanzen zu haben und dich damit zu ehren. Amen.